Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verstoffwechselt. Ich freue mich heute auf eine ganz besondere Person, jemand, der Dinge sieht, die andere oft übersehen, und zwar Jack Griesbeck. Fotograf, Filmemacher, Speaker, Gründer von Jack's Corner, einem Ort, an dem Geschichten entstehen, die auf den zweiten Blick sichtbar werden. Thomas steht für Authentizität, Tiefgang und eine ganz eigene Bildsprache. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Über das Leben hinter der Linse, über Perspektiven, über das, was bleibt, wenn die Kamera aus ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei einer neuen Folge Verstoffwechselt.
Verstoffwechselt, der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Ja, Jack, super schön, dass du heute da bist. Das freut mich wirklich sehr. Erste Frage immer vorneweg, wie geht's dir heute?
Also erstmal danke natürlich, dass ich heute hier sein darf. Wie geht's mir heute? Eigentlich sehr gut, also positiv. Wir haben uns jetzt schon mal schön warm gesprochen, gell? Also das passt. Nein, geht mir eigentlich richtig gut. Also ich habe jetzt viele coole Projekte, großartigen Sommer hinter mir. Ich bin ja selber auch nicht so der Sommermensch, also Sommer, heiß und Hitze. Und es schwingt so alles mit. Also der Sommer war irgendwie sehr viel ruhiger, aber mit den Projekten her, und das nehme ich jetzt bis heiß mit, also so ein gutes, durchgehendes oder fast durchgehendes, gutes Gefühl.
Mhm. Ja, super. Ja, das ist spannend, gell, weil als wir uns da kennengelernt haben, du machst ja so viel. Das ist echt brutal schwer zum Greifen, finde ich irgendwie. Also, dass man sagt, du, ja, der Jack, der macht jetzt das. So, wie darfst du die selber beschreiben eigentlich? Also, was, wie darfst du die beschreiben? Wie darfst du sagen, darfst du das auf den Punkt bringen? Geht das überhaupt?
An sich schon, ja. Also, ich sage eigentlich immer, ich bin Künstler. Das Problem bei der Aussage ist nur, die meisten Künstler sind nicht sportlich. Nein, es ist so ein Entstehen gewesen. Also das Ganze fängt eigentlich schon ganz, ganz tief in der Vergangenheit an. Also damals in der vierten Klasse wollte ich unbedingt Archäologe werden. Mhm. Und da habe ich dann immer schon diesen Tatendrang gehabt, diese Abenteuerlust. Ich möchte irgendwie raus, reisen, was erleben, was sehen. Und habe eigentlich nie gewusst, was ich beruflich machen möchte. Also irgendwie alles, aber auch dann doch nichts, nur das. Mhm. Also konnte mich nie wirklich committen. Und irgendwo bin ich dann drauf gekommen, dass der Fotograf eigentlich, wenn du so und so umsetzen möchtest, halt alles irgendwo kombinieren kann. Und genau, und dann habe ich mit dem mal angefangen, so ungefähr. Bin dann als Mediendesigner an einer Hochschule in München. Habe das Ganze erfolgreich abgeschlossen und gleich in diesem Jahr mich selbstständig gemacht. Mhm. Und jetzt seit fast 9 Jahren. Am Anfang mehr so als digitaler Nomade. Mhm. Also vor allem jetzt Kundenprojekte hier in München, Mirschbach, Rosenheim, zu Arztpraxen, zu Anwälten vorbei, Porträts gemacht, alles ausgefotografiert und aus diesen ganzen Fotos dann eigentlich Webseiten und digitale Visitenkarten und sowas gemacht. Das ist also mein Anfangskonzept. Und da habe ich eben gemerkt, okay, jetzt habe ich 8, 9, 10 Kundenprojekte. Die ganze Büroarbeit, die kann ich ja völlig ortsunabhängig umsetzen. Dann bin ich relativ schnell nach Kanada rüber und habe das einfach mal probiert, wie das so ist. Habe man dann drüben ein neues Netzwerk irgendwie aufgebaut, habe viele neue Leute kennengelernt und habe eben mir vorgestellt, was ich so mache. Die waren halt sehr begeistert, und dann war ich halt im Tourismus, habe dann viel mit Outdoor-Filmen, Abenteuer-Filmen, also so von Wildwasser-Rafting, Kajaken, Klettern, Berg, alles Mögliche mit fotografiert und dann langsam auch gefilmt, weil das Social-Media-Thema immer mehr geworden ist. Ja, genau, und mit dem Filmen kam dann eben, oder brach das mit den Webseiten weg, und es hat sich eigentlich mehr Richtung Filmen umgeschwommen. Und dann über, ich sag mal, ein halbes Jahrzehnt habe ich dann eigentlich für mich herausgefunden, es ist nicht nur Film und Foto und Film im kommerziellen Bereich, sondern eher im dokumentarischen. Also Teil eines Erlebnisses sein oder irgendwo, von mir aus einer Expedition, am Abenteuer irgendwo, wo vielleicht jemand seinen Traum verwirklicht. Also so jetzt, wenn du jetzt Barcelona zum Beispiel jetzt mit dabei bist und das alles machst, wollen die meisten Athleten ja irgendwo genau diesen Sieg oder diesen Moment irgendwo mit gecovert haben. Genau, und das war mir halt wichtiger, dass ich mehr in diese Richtung arbeite und nicht nur kommerziell für irgendwelche Produkte oder irgendwelche, Freizeitpark-Alpen weiter bewerben, so ungefähr. Und dadurch, dass eben mein Gedankengut dann eben so sehr bei der sinnhaften Arbeit, sage ich mal, lag, habe ich dann für mich entschieden, ich möchte das Ganze noch intensiver machen, und durch dieses Intensivieren kamen dann eigentlich viel mehr Menschen auf mich zu, die einfach nur wissen wollten, was ich mache, wo ich unterwegs bin. Und so starteten eigentlich die Vorträge. Und jetzt seit 6 Jahren immer wieder dann irgendwo auf der Bühne, immer irgendwo in den Vorträgen, wo dann eben das so kundtut. Und eben mit dieser letzten Veranstaltungsreihe mit Auf den zweiten Blick von vor 2 Jahren habe ich dann auch einen Verlag angesprochen für ein Buchprojekt, ob wir sowas starten können. Und eben eine andere Agentur, wo gesagt haben, du hast so eine Ausdrucksstrahlung oder so einen Ausdruck, wäre doch auch cool, wenn du vor der Kamera stehen würdest. Genau, und jetzt
quasi die Seiten mal wechselst.
Genau, und jetzt vereine ich eigentlich alles, was irgendwo mit Kamera oder mit Ausdruck eigentlich zum Do hat, und vor allem mit Kommunikation. Und bin sehr, sehr breit aufgestellt und möchte das auch nicht mehr missen. Mhm. Also vor allem das Fotografische, dass du Einblicke in alle möglichen Berufsfelder von psychologischen Themen bis also wirklich die breite Masse Einblicke kriegst. Und dementsprechend mache ich quasi alles.
Also die vereinen da viel das Interesse, ja, nicht nur an der Natur, sondern auch am Menschen, aber und das Abenteuer, gell? Ich finde das total spannend, dass du das dann doch in allem, was du machst, irgendwie zusammenkriegst.
Also das harmoniert da so extrem. Also das hat für mich ganz, ganz viel mit Resonanz zu tun. Also kennst du ja sicher, meistens schaffst du es nicht, wenn du jetzt einfach schreist, du möchtest das jetzt, passiert ja meistens nie was. Also nur wenn du musst immer schauen, dass du mit jemandem oder mit etwas irgendwo in Resonanz kommst. Also wenn du in den Wald reinschreist, und meistens kommt dann auch der Schrei wieder zurück, und da kannst du dann eben losstürmen. Und bei mir ist es so wie so ein Oktopus, so ganz viele Arme, und immer schauen wir mal, da mal schreien, da mal schauen, und irgendwo kommt dann wieder was zurück. Okay, Buch. Jetzt bin ich voll motiviert fürs Buch, und plötzlich kommt der Schrei vom Berg, das und das Projekt. Das Wichtigste ist immer nur Routine im Sport halten, weil dann bist du auch grundlegend fit, dass du halt sowas machen kannst.
Hast du das schon immer, oder hast du dir das erarbeiten dürfen?
Also ich glaube, ich habe das schon immer. Das ist so, ich kann es eigentlich ganz erklären. Ich sage meistens, dass so meine Vorahnen, dass die quasi, dass da irgendwo mal jemand dabei war, ein Pionier, jemand, der Expeditionen gemacht hat, oder irgendwo so einen suchenden Freigeist irgendwo gehabt hat. Ich kann es nicht erklären, bei mir in der Familie gibt es nirgendwo solche Wurzeln. Mein Vater ist sehr bodenständig geerdeter Maler und Lackierer, einfachsten, schönsten Beruf, wollte ich natürlich auch machen, mache ich öfter auch. Das gleiche meine Mutter, genau das gleiche, ähnliche Thema. Und bei mir hat es ganz früh eigentlich so extrem angefangen. Ich habe mir die Sachen immer ausgedacht oder überlegt, so was könnte, so sehr viel fasziniert. So, wie wäre das, dessen das zu machen? Wie wäre es, als Archäologe da in der Wüste zu stehen? Ich habe nie wirklich ernsthaft Gedanken gemacht, das mal wirklich machen zu können. Und wahrscheinlich gab es irgendwo mal so einen Schalter, den ich umgelegt habe. So, jetzt probierst du es einfach mal, jetzt schreibst du einfach mal da hier und schaust mal, was passiert. Und das habe ich dann, das war vor 10 Jahren wahrscheinlich, das war dann so ein Learning. Hey, wenn du das machst, wenn du nachfragst, wenn du in Kontakt gehst, dann kommt sehr oft brutal schnell was Positives. Und so ist es dann eigentlich immer größer geworden oder immer mehr.
Aber das hat ja schon was mit einem grundsätzlichen Vertrauen auch zu tun, gell? Dass erstens mal in dich selber natürlich, dass du weißt, okay, schau her, ich mache das, und ich weiß, das wird, kommt was raus. Das ist ja jetzt in deiner Branche gar nicht so easy, da ich jetzt, ohne dass ich es jetzt selber mal gemacht habe, aber wie gehst du jetzt damit um, wenn du weißt, da weiß ich nicht, Auftragslage irgendwie zach, oder wo hast du dir das Vertrauen hergeholt? Ist das wirklich so was in dir drin ist? Oder weißt du, hey, das spürst du und weißt, dem gehe ich jetzt nach, das wird schon.
Für mich ist es ja ganz tiefe Frage, sage ich jetzt mal, weil das Ganze hat ja auch irgendwo mit Scheitern und mit Angst zu tun, ja, und irgendwie mit Stress, sage ich mal, wenn du mit etwas nicht umgekommst. Ich habe das Monat für Monat immer wieder, ich habe keine gefüllten Auftragsbücher über den Winter, über den nächsten Sommer. Die Expeditionen, die kommen ganz oft relativ schnell, weil Athlet X überlegt, diese Expedition umzusetzen, was dann wahrscheinlich zwischen 40 bis mehrere 100.000 Euro kosten wird. Und das ist ja dann eigentlich nur immer Luxus, mich mit dabei zu haben. Aber am Ende des Tages passiert es dann plötzlich, dass halt dann die Firmen sagen, heute mal, das gehört schon alles richtig kommuniziert. Und meistens sind diese Aufträge dann eben sehr, sehr spontan. Und die suchen, und oft ist dann einfach nur so emotional, dass halt dann irgendwie eine schnelle Entscheidung her muss. Deswegen ist bei mir öfter mal der Sachverhalt, dass eben die Aufträge nicht komplett strukturiert sind, sondern eben oft einfach reinplatzen. Und das ist, um wieder zurückzukommen, dieses Vertrauen, wo ich habe, aber nicht wirklich in mich, sondern in diese Resonanz. Also, oder vielleicht sogar in mich, weiß ich gar nicht ganz genau. Ich habe schon ein hohes Vertrauen in mich selbst, aber auch ins Vertrauen zukünftiger Athleten oder Klienten, die dann eben sich für mich entscheiden, für das Ganze. Und eben das tiefere oder der zweite Aufbau ist halt das Thema Angst. Also Angst, ihr habt es, glaube ich, immer mal gehört, A-N-G-S-T, ja, Angst, die Annahme negativer Gefühle seien Tatsachen. Und das ist bis heute eine ganz, ganz tiefe Verwurzelung, wo ich zwischen Gefühlen und wirklichen Tatsachen immer differenzieren muss. Hast du jetzt wirklich irgendwo eine Gefahr außenrum? Bist du irgendwo in einer Gefahr? Oder bist du einfach nur gefühlt in einer Gefahr? Also du hast jetzt keinen Auftrag für nächsten Monat oder sagen wir mal, für nächstes Jahr, keinen großen Hauptauftrag, wo du dein Jahr gut finanzieren kannst. Ich habe zum Beispiel auch nicht eher 50, 60 Aufträge, sondern halt eher nur vielleicht mal 10, 15, wo ich sage, mit diesen Aufträgen sind das Jahr finanziert. Und dieses Grundthema Vertrauen und Angst, das ist auch immer so großen Resilienz irgendwo, mit dem umgehen können. Und ähnlich wie am Berg, wenn du in 1000 Höhenmetern oben irgendwo so eine kleine Stufe gehst, super schmal, dann ist es ja vom Prozess her eigentlich das Gleiche, wie wenn du jetzt im Supermarkt die Stufe reingehst, nur dass du eben 3-4 Meter außenrum einen 1000 Meter steilen Abhang hast. Und das ist eben dieser Fokus, einfach zu wissen, was kannst du und wo ist quasi dein Ziel. Und der Weg ist eigentlich immer, ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, einfach der gleiche, nur dass du oft dann deine Gedanken nur bei dem steilen Abhang hast und nicht auf diesen einfachen Step, den du jetzt machen musst.
Ja, ist eine ganz wirkungsvolle Art und Weise, wie man Resilienz fördert, gell? Wie man sich wie man aus so einem Gedankenkarussell, das vielleicht kämmer da, auch verabschieden kann. Und das ist aber, ich finde das total spannend, dass du das ansprichst. Das können wir ja selbst steuern. Das ist ja was wir selbst lernen können. Und da würde mich mal interessieren, weil wir jetzt den Step vielleicht nochmal zurückzugehen. Wenn diese Aufträge so spontan kämen, hilft dir das in deiner Kreativität oder ist dir das wurscht? Wenn du sagst, hey, Spontanität, also ich kenne die jetzt nicht so gut, aber ich habe schon das Gefühl, wenn man dir irgendwas hinschmeißt, dass du relativ schnell was draus machen kannst.
Das würde ich auch so sagen. Es ist nicht nur die Spontanität, sondern auch so dieser Freiraum, dass du was entstehen lassen kannst. Also ganz oft, wenn wir Dokus machen, ich schreibe meistens ähnlich so inspiriert vom Wim Wenders, also so der erfolgreichste Regisseur Deutschlands. Ich schreibe meistens nur den Einstieg, wie starten wir die Doku, was genau wird so ungefähr passieren. Aber meistens dann so bei 60-70% lasse ich es offen. Einfach nur, weil ich nicht erzwingen möchte, das kommt jetzt raus. Auch in der journalistischen Tätigkeit. Viele Journalisten gehen ja schon immer irgendwo in die Fragestellung, weil sie eine mögliche Antwort im Kopf haben. Und das ist ja, also das möchte ich auch gar nicht. Ja, ich will eigentlich immer nur schauen, dass es gut wird und auch irgendwo so eine Challenge an mich selber. Ja. Und diese zwei Faktoren, vor allem jetzt mit den ganzen Erfahrungen, wo ich die letzten 10 Jahre gehabt habe, immer diesen zweiten Blickgedanken irgendwo zu verfolgen, also nicht nur auf den ersten Blick zu werten oder zu urteilen oder die Lösung im Kopf zu haben, sondern auch wenn man meint, jetzt hat man eine Lösung im Kopf, doch trotzdem nochmal den zweiten Blick zu wagen und dann nochmal vielleicht eine tiefere Tatsache irgendwo entwickeln.
Also so hinter die Fassade schauen.
Genau, ja. Genau. Und das finde ich super spannend und deshalb ist mir sehr wichtig, dass ich viele Projekte auch sehr spontan halte. Also auch wenn ich jetzt weiß, nächstes Jahr im Dezember oder sonst wann haben wir das und das Projekt. Ich möchte jetzt gar nicht zu tief in das und das gehen. Oder wenn ich jetzt einen als Moderator irgendwo jemanden begegne, nicht zu tief in die Recherche gehen, weil ja auch die anderen Journalisten eventuell schon einen Filter quasi drüber haben über diese Person. Also alles immer sehr, sehr offen lassen, mir selber erst ein Bild machen und dann mit der Information, die ich bekomme, auf meine Art und Weise verarbeiten und dann ein Ergebnis schaffen.
Hm. Heißt ja aber auch, dass du sehr im Moment sein musst, also dass du sehr präsent sein musst.
Schönste auf der Welt, oder?
Ja. Ja, wenn du mich fragst schon. Ja. Aber, also das ist ja, auch das ist ja was, was nicht so normal ist, in Anführungsstrichen, für unsere Gesellschaft. Ist das auch was dir selber aufgefallen ist, was du dir selber gelernt hast? Oder hast du das in dir, dass du sagst, hey, schau her, wo kommt das Interesse her an deinem Gegenüber, an der, ja, wenn du ein Doku machst, dass du sagst, hey, wir können mehrer transportieren als nur in Anführungsstrichen ein schönes Beutel oder eine schöne Filmaufnahme oder sowas.
Die Botschaft quasi. Also im Endeffekt Achtsamkeit im Moment, meinst du das?
Genau. Also dieses im Hier und Jetzt sei, also im Moment sei, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, sondern dieses wirklich für dich, wie hast du das hingekriegt, dass du erstens, dass du dir dessen bewusst bist, das ist das eine, aber dass du das auch transportieren möchtest und kannst.
Also zur ersten Frage, definitiv von Begegnungen. Also ich bin 2018 relativ lang und weit mit dem Backpack durch Amerika, Kanada bis hoch nach Alaska gewandert und gehitchhiked. Und habe hier unglaublich viele Menschen kennengelernt. Und ich habe schon irgendwo erfahren, bei wem schwingt sowas ganz, ganz Gutes mit? Also wer ist entspannt, wer ist reflektiert, wer hat einfach so ein positives Grundgefühl, was er mir gibt? Oder wer ist eher so gestresst, negativ, genervt, wie auch immer, also eher so und so unterwegs, also positiv und negativ. Und habe dann eigentlich durch tausende Begegnungen herauskristallisieren können, schau, das hat alles nur mit Thema 1, 2, 3 zu tun, wo man vielleicht sogar universell sagen oder aufstehen kann. Und ich habe mir das Ganze eben so als Ziel gesetzt, nicht nur ein Geldverdiener, nicht nur Karrieremacher, nicht nur das, dass das Leben halt so ausschaut, wie man es gewohnt ist, sondern einfach mal, ich habe gesagt, also damals zu der Zeit war ich, glaube 120, 220, und dann wollte ich unbedingt einfach nur das Leben mal durchleben, so ungefähr. Also ich wollte einfach mal schauen, was kann man in dem Leben, wie kann man leben? Ja, also wie kann man auch leben? Muss man das Auto fahren? Muss man das Haus haben? Muss man nur mal diese Standards irgendwo erfüllen? Oder kann man eben auch auf den zweiten Blick etwas erfüllen? Und dadurch, dass ich das halt damals wirklich absolut gelebt habe und es nicht nur wichtig war, jetzt so zu tun, als ob, habe ich mir das anscheinend so angeeignet, dass ich wirklich immer hinterfrage und einfach anders leben möchte. Und das Gleiche auch, ich habe zum Beispiel letztes Jahr meinen Produktionsvan verkauft, ganz bewusst, und habe jetzt kein Auto. Alle sagen, es geht ja gar nicht, wenn du jetzt quer durch Deutschland, in Österreich, Italien, Schweiz und vor allem dann im Ausland irgendwo arbeitest, wie willst du das machen? Und es geht, es ist einfach etwas anders, aber es ist sehr viel stressfreier und anders. Und das Spannende ist vor allem, ich schweife jetzt kurz ein bisschen ab, wenn du weniger hast, bist du plötzlich sehr viel freier. Und das ist mir eben vor allem in Amerika drüben so aufgefallen. Ich hatte nur den Rucksack, es war sogar relativ viel drin, also Laptop, Kamera, Drohne, mein Schlafzeug, Zelt, Verpflegung, meine Sachen selber. Aber im Endeffekt, dadurch, dass du nichts oder wenig hast, bist du sehr viel freier. Und jeder meint ja, wir brauchen jetzt ganz viel, also Auto, das Haus, am besten das und das, einen eigenen Pool, Home-Gym, wie auch immer. Und umso mehr du hast, dann hast du alles und plötzlich bist du frei. Aber im Endeffekt ist es einfach nur diese also eigentlich macht es keinen Sinn, für mich zumindest. Und das war diese Erkenntnis und durch diese Erkenntnis gehe ich auch menschlich genauso in dieses Denken rein. So, auch wenn jetzt jemand eine Olympiamedaille hat oder den größten Titel, gehe ich trotzdem rein, ja, ein einfacher Mensch, genau wie ich. Jetzt möchte ich einfach nur erfahren, wie tickt denn dieser Mensch. Und ich glaube, das ist, wenn es jetzt irgendwie Sinn macht, das so voll zusammenbringen, so der Grundmotor.
Aber was spannend ist, das, was du gerade sagst, die erfolgreichsten Menschen, die ich kennengelernt habe, also jetzt auf dem äußersten Blick erfolgreich, in Anführungsstrichen, gell, was man heute halt in der Gesellschaft so als Erfolg betitelt, die identifizieren sich nicht damit. Mhm. Die haben zwar super Haus oder schönes Auto oder sonst irgendwas, aber nimmst du denen das weg, ist es ja eine Wurscht. Mhm. Weil die mit sich selbst so zufrieden sind, dass die brauchen das nicht. Die haben es, weil sie es schön finden, aber ist nicht da, ist auch gut.
Genau. Und genau das ist eben auch drüben bei den Reisen, diese positiven Menschen, von denen ich rede, das heißt jetzt nicht, dass diese Art von Menschen, ähnlich wie ich, zu der Zeit gar nichts haben, sondern viele waren mit einem 500.000-Euro-Camper unterwegs und haben ein Traumhaus in Malibu und haben gesagt, die wollen jetzt einfach mal die Welt entdecken, weil sie halt ihr ganzes Leben voll im Kapitalismus gelebt, gearbeitet und fleißig waren und jetzt das halt machen wollen. Aber dennoch halt diese Positivität und auch teilweise Spiritualität in sich tragen und einfach wissen, so kann man leben. Und das ist eben das. Also, das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass eben jetzt nur positiv, negativ, wenig haben, viel haben. Es ist nur diese Einstellung von den Menschen selbst.
Hier kommt die Werbung. Diese Folge Verstoffwechselt wird präsentiert von Solvium Capital. Dein Partner für zukunftssichere Investments, Solvium Capital. Stell dir vor, du investierst in reale, greifbare Vermögenswerte und profitierst dabei von den Chancen globaler Warenströme. Genau das macht Solvium möglich. Mit Investments in vermietete Transportausrüstungen wie Container, Wechselkoffer oder Eisenbahngüterwagen. Seit über 10 Jahren steht Solvium für Stabilität, Transparenz und Verlässlichkeit. Mit regelmäßig planbaren Auszahlungen und einer 100%igen Zielerfüllung seit 2011. Für alle, die ihr Vermögen nicht in Spekulation, sondern in Substanz investieren möchten, robust, rentabel und langfristig. Mehr Informationen findest du unter solvium-capital.de. Solvium, investieren in reale Werte.
Werbung Ende. Du hast ja gerade erzählt, dass dir das, also die Zeit da in die USA, als du da so lang gegangen bist, dass dir das da brutal geholfen hat. Wie geht dir das oder wie machst du das, dass du bei uns jetzt in so einer schnelllebigen Zeit, auch wenn du mit Firmen arbeitest und so weiter, dass du dir das trotzdem polst?
Ja, das ist so die größte Challenge in meinem Leben, glaube ich. Oft habe ich das Gefühl, jetzt musst du einfach raus. Jetzt musst du einfach alles hinter dir lassen, sag einfach das ab. Sorry, scheiß auf diese 1000 Euro, lass es einfach, jetzt mache ich einfach nur diese 3-4 Tage, wo sie jetzt gut eignen würden, einfach eine kleine Transalp. Hau dich aufs Bike, morgen in der Früh um 4 geht's los, so ungefähr. Und meistens ist es dann so. Also sich bewusst diese Zeiträume suchen, auch wenn man weiß, man hat brutal viel Arbeit, man kann jetzt nur weitere 7 Wochen am Stück arbeiten, aber einfach bewusst rausnehmen, das Wetter ist schön, 3 Tage, jetzt machst du irgendwas Cooles draußen am Berg, auch wenn es nur eine Nachtdurchquerung ist oder einfach, also nur, es muss halt immer extrem sein, wo du sagst, durch dieses Abenteuer oder durch diese Spezielle hast du plötzlich wieder so viel Energie. Und ich habe jetzt eben auch wieder bei mir die Wassertonne draußen auf dem Balkon, habe mich da jeden Tag rein, also das ist also so 15 Minuten, also 5, 6 bis, ja, jetzt wahrscheinlich so bei 10 Grad, aber 5, 6 Grad Wassertemperatur rein und da einfach verweilen und achtsam sein im Endeffekt. Also Gedanken steuern und das allein ist auch sehr, sehr viel wert, wie zum Beispiel jetzt in Amerika unterwegs sein. Das ist nicht die sportlichen Herausforderungen, aber du hast irgendwo dieses Durchatmen, dieses wieder.
Also den Fokus auch auf die richten, also genau. Dieses Alleinsein, aber auch mit der Natur, dass man da, ist das für die dann wirklich auch dieses, wie so ein Kraft auftanken und quasi ja die Freiheit im Kopf wieder zu erlangen, oder ist das, wie darfst du das für die beschreiben?
Es ist wie so ein neues Auffüllen. Und ich sehe es oft irgendwie so, dass wenn du, also ich bin ja so ein extremer Freigeist, ich könnte jetzt wahrscheinlich auch nie wieder irgendwo im Angestelltenverhältnis arbeiten oder zu strukturiert, zu groß in der Routine gefangen irgendwie. Aber ich hatte dieses Gefühl, wenn ich eine Routine hätte, bin ich wie so im Käfig. Ich muss jetzt das und das machen. Ich hatte das früher und dadurch, glaube ich, habe ich mir jetzt auch so diese Freiheit aufgebaut. Ich bin nicht abhängig, ich muss um 7 Uhr Frühstück machen. Ich kann ja mal um 10:30 erst was essen. Und das fühlt sich so an, als hätte ich eine Tasse, die ist immer so auf so immer so halb voll. Und wenn ich lang irgendwo verweile, also oft im Büro oder viel irgendwo nur für Kunden, was ja auch unglaublich viel Energie geben kann, kommt man so manchmal vor, dass dieses Porzellantässchen dann plötzlich doch irgendwie Risse bekommt oder ein bisschen kaputt geht und irgendwie so gefühlt der Stand nicht mehr auf halb voll ist oder ein bisschen mehr wie halb voll, sondern eigentlich schon recht am Anschlag. Und ich möchte eigentlich ein neues Projekt machen, aber es geht nicht. Also nicht nur, weil die Tasse voll ist, sondern auch die Tasse irgendwo so leicht bröckelnd ist. Und einfach diese 2-3 Tage mal raus irgendwas machen, gibt mir dann so viel Distanz zu allem, zu meinem Leben, wahrscheinlich auch zu mir selber oder findet wieder, oder ich finde mich selbst wieder vielleicht, dass ich sage, diese Porzellantasse ist jetzt wieder so ein schöner Aluminiumbecher. Du kannst jetzt den Inhalt rüberfüllen und plötzlich ist die volle Tasse wieder auf halb voll und du kannst wieder neu durchstarten.
Quasi die Adventure-Taste, die so einen Absturz hast, 200 Meter auch nur aushält.
Genau, so eine. Na, lustige Anekdote, die Tasse habe ich immer noch. Du kennst diese ganz klassischen, ich weiß gar nicht, was es ist, so Blechtassen. Mhm. Blech-Adventure und Focus on the Journey, so ungefähr. Und die habe ich immer noch und die ist richtig verrostet. Die hat unglaublich viel Dellen, ist alles angeschlagen. Du kannst eigentlich auch nicht mehr rausdringen aus der. Und die habe ich immer an meinem Rucksack außen dran gehabt, über Monate weg. Ja, das ist echt ein cooles Andenken.
Ja, das glaube ich. Aber da können wir uns echt Hand geben, wir kennen das auch. Also dieses, wenn ich nicht regelmäßig Zeit mit mir allein habe, ich merke das dann, werde ich ja unkreativ, da werde ich ja irgendwie, da mag ich mich dann selber nicht. Also ich muss da irgendwie diese Verbindung zu mir selber wieder herkriegen.
Und das hat alles irgendwo mit Energien zu tun. Also das muss jetzt nicht nur, ich nehme jetzt das Beispiel her, 2-3 Tage raus, weil es ja 80% immer so der Fall ist. Aber so wie gestern habe ich bis um 2 an einem Buch geschrieben. Und das Ganze mit klassischer Musik, Rammstein und Herr der Ringe Soundtrack, so ungefähr. Voll breit gemischt. Früher noch, ich trinke keinen Alkohol mehr, aber früher halt dann noch mit einem Glas Rotwein oder halt einer ganzen Flasche. Genau, und das ist halt dann so die Kreativität, wo ich sage, jetzt kann ich halbnackt auf dem Tisch tanzen und meine Zettel raushauen, 2 Minuten Handstand machen und dann wieder rein und dann wieder voll fokussiert schreiben. Plötzlich, das ist so dieses, keine Ahnung, wie Yin und Yang, so volle Energie und dann wieder die Ruhe bewahren und das ganz, ganz wie so gefühlt im Fluss dann wieder aufschreiben und diesen Ausgleich, dieses, ja, weißt du, wie im Sport, du kannst nicht nur tagelang entspannt laufen, du musst manchmal sprinten, du musst manchmal Intervalle ballern, dann geht es wirklich richtig gut. Das glaube ich, ist überall in jeder Lebenssituation.
Ja, das ist alles, was du beschreibst, gerade hat wahnsinnig viel mit Achtsamkeit und Bewusstsein zum Tor. Ja. Wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, was ich jetzt gerade brauche, egal ob es jetzt eben ob's körperlich ist, ob es mental ist oder sonst irgendwas, wenn ich mir nicht bewusst bin, kann ich ja diesen Energieshift gar nicht nutzen. Das ist, was du jetzt beschreibst, das sind ja alles Dinge, die dir dann Energie geben, die dich im Flow halten oder die dich wieder zurückbringen in diesen Flow. Das ist echt stark. Also das ist ja ganz, ganz viel, was man den Menschen wieder lernen darf, gell?
Absolut.
Dass man sich selber auch wieder gespürt.
Die meisten Leute, meines Erachtens, die arbeiten meistens nur noch geistig oder nur noch für sich, aber der Körper, auch das doch das lange Sitzen und so weiter, der Körper, der geht da voll in Mitleidenschaft, wird er gezogen. Also, du hast ja immer dieses Yin und Yang, du musst ja nicht nur deinen Körper stellen, also es gibt ja die, wo viel trainieren, aber recht wenig ihren Geist stellen, so ungefähr, oder eben andersrum, die sehr früh im Büro arbeiten, sehr früh geistige Arbeit absolvieren, aber eben dann nimmer auf den Körper achten. Und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Sachen, wo wir jetzt in der Gesellschaft komplett vergessen, oder nicht komplett, sondern je nachdem, wo man hinblickt, oft vergessen hat.
Hast du das Gefühl, dass das wieder mehr kommt?
Teilweise. Also Also es ist immer, ich sage jetzt, ich habe heute vor den philosophischen Drang. Also es ist wie so ein Auto mit den Scheinwerfern, da wo du hinleuchtest, das siehst du.
Ja, das stimmt.
Und ich hocke jetzt bei dir hier und habe halt gleich wieder die ganzen Athleten im Kopf, das ganze Performance und Stressmanagement-Thema. Und du bist halt dann gleich wieder in dieser Welt, wo ich jetzt sagen würde, na, hundertprozentig ist es am Kommen. Klar, also jeder wird leistungsstärker, jeder verzichtet auf Alkohol. Das ist so eine geile Welt. Aber dann bist du irgendwie wieder mit dem alten Kumpel unterwegs, der halt nach wie vor raucht und Alkohol trinkt und konsumiert und ein einfaches Leben führt, ein glückliches Leben, aber dann halt relativ viel mit diesen Menschen, wo jetzt ich sage, puh, da wird es eigentlich immer schlimmer. Mhm. Also viele sagen ja, sie haben jetzt mit dem Alkohol aufgehört, die trinken jetzt nur noch Schnaps.
Was?
Oder ja, das Rauchen ist weniger geworden, ich habe mir jetzt 3 E-Zigaretten geholt, zum Beispiel. Und das ist immer so, dadurch, dass das ich Einblicke in verschiedenste Bereiche von Menschen hab, das ist super teils, die wo nicht achtsam sind und denen es wurscht ist, da wird es eher noch schwieriger. Mhm. Und bei denen, die darauf achten und eben ein besseres Leben haben wollen, bei denen wird es immer noch besser, wird eine Wissenschaft daraus gemacht. Das könnte man nochmal optimieren und feinsteifen. Ja. Genau, und das ist wie im Kapitalismus, diese Schere, die wird, glaube ich, auch in dem Bereich immer höher. Wobei generell natürlich die breite Masse schon, vor allem jetzt hier in Deutschland, sehr darauf achtet. Also Norwegen zum Beispiel, bist du öfter in Norwegen oder kennst du das so
bald? Nein, Marie möchte unbedingt hier. Also wir planen gerade, dass wir nächstes Jahr Schweden und Norwegen machen.
Mhm. In Norwegen ist es ganz extrem. Du kennst den typisch versoffenen norwegischen Fischer, den ganzen Tag nur auf dem Boot, durchgehend am Kippen. Wenig Bildung und auch Perspektive auf ein besseres Leben, bewusst was ändern wollen und gleichzeitig halt volle Wissenschaftler, volle Sportler, also da ist es noch viel extremer wie jetzt in Deutschland. Deutschland ist eher so, naja, wie sagt man, so die Mischung aus Industrie und einem breit gesunden Leben, sag ich jetzt mal, also verstehst du, was ich meine?
Mhm.
Das ist super schwierig. Aber generell glaube ich schon, dass wir insgesamt als Gesellschaft sehr auf dem Weg sind, dass das Ganze besser wird.
Mhm. Ja, ich glaube, das, was du gerade angesprochen hast, das ist ein spannendes Thema, dass man es eben mit der Selbstoptimierung nicht übertreibt. Weil ich glaube, dann verlierst eben das Thema Achtsamkeit und Bewusstsein auch wieder. Weil dann bist du ja irgendwie getriebener. Getriebener von Werten oder sonst irgendwas. Das ist ein spannendes Thema gerade.
Ja, also bei mir schwingt halt ganz oft dann sowas mit, ähnlich wie beim Greenwashing oder dadurch, dass ihr jetzt früh in der Inklusion oder Thema Inklusion arbeitet. Machst du etwas wirklich für dich oder machst du das nur, um anderen zu zeigen, dass du das machst? Also hey, schau mal, ich habe jetzt den neuen Wagen. Ich bin voll auf Öko und voll auf Hybrid oder E und 1, 2, 3. Ich bin voll auf Grün. Ich habe jetzt nicht mehr die Plastikprodukte, sondern den Bambus. Aber im Endeffekt machst du es jetzt für dich, für die Umwelt. Was ist dein Beweggrund? Und ich glaube halt, die meisten sagen wir beim Social Media, beim Herzeigen, die meisten machen es, dass andere ihnen ein Feedback geben. Wow, du bist cool. Cool, dass du es machst. Wir sind stolz auf dich. Ich glaube, das ist so das größte Thema im Psychologischen.
Hm.
Ich bin jetzt gerade Psychologe, aber das sind so meine Beobachtungen.
Ja. Es ist spannend, gell, wenn man die Perspektive mal wegnimmt und mal wirklich in sie reinhört und mal zuhört, was ist da denn jetzt gut?
Mhm.
Das kann man eigentlich den Menschen nur empfehlen, gell, dass sie den Mut erarbeiten, dass das funktioniert.
Wie wird man mutiger?
Das ist eine gute Frage. ich weiß nicht, ich glaube, hast du eine Antwort drauf?
Nicht wirklich. Also das, wenn ich mit Menschen im Kontakt bin, dann eröffnet sich ganz, ganz oft diese Frage, wo sie mir stellen. Und das ist eigentlich mit einer der einzigen Fragen, wo ich bisher noch nie wirklich nur annähernd einen Kern einer Antwort gefunden habe. Ich weiß nicht.
Ich glaube, also wenn für mich war es der Punkt, dass ich angefangen habe, einfach zu machen. Nicht kaputt zu denken, was war, wenn, also wo wir wieder beim Thema von vorher waren, sondern dass ich wirklich angefangen habe, einfach zum Tor. Einfach tun, einfach umsetzen, einfach machen.
Aber hast du dann da irgendwie eine größere Inspiration gehabt oder jemanden, der da der dich quasi dahin gegeben hat, ein Mentor oder irgendwie jemanden?
Na gut, bei mir ist da früher aus dem Leistungssport natürlich gekommen, weil du musst dir selber manchmal einen Schubs geben, um die weiterzuentwickeln. Und ganz früh war es bei mir damals die Operation, die mir halt schon, ja, wenn du gesundheitlich so an einem Scheideweg stehst, wo du weißt, okay, wenn du jetzt nichts machst, dann wäre es eigentlich nur noch schlechter. Also es war schon ein bisschen vom Schicksal dahin getrieben worden. Aber ich hätte lang nur die Informationen von meinem Leben bekommen. Ich habe noch nicht zugehört. Also ich war damals ganz stark abgeschnitten von mir selber. Also eben, wenn man gerade Thema Bewusstsein, Achtsamkeit hat bei mir damals im Leben überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe gemacht, um zu gefallen, um Leistung zu erreichen und so weiter und so weiter und so weiter. Bis mir mein Leben gesagt hat, Spezi, jetzt mach dir Gedanken. So kompletten Cut und das war nichts mehr so, wie es vorher war. Innerhalb von ein paar Stunden.
Aber meinst du, wir Menschen brauchen erst immer diesen Schmerz, wie sagt man, knackquatschen, also irgendwie drum putzen, braucht man immer erst etwas, dass du wirklich lernst und sagst, okay, mich betrifft es jetzt muss ich was ändern. Oder meinst du, es geht auch anders?
Also wenn ich die anschaue, dann, und so wie du es beschreibst, hast du dieses Thema Bewusstsein und Achtsamkeit ja irgendwo schon mal in dir gehabt oder gelernt gekriegt. Ich habe ganz früh mit Stefan Sachsinger gearbeitet. Der hat ja, also war bei dir ja auch im Podcast, kommen wir auch gleich noch drauf. Und bei uns ja auch. Und der Stefan hat mir ganz, ganz stark gelernt, wieder auf mich zu hören, wieder nahe zu fühlen. Auch mein Mentor damals, der mit mir die Ausbildung gemacht hat zum Stoffwechselcoach. Und ich glaube, wenn wir das früher lernen, dann braucht es diese berühmte Knackfotzen nicht. Die kommt halt dann, wenn wir uns verlaufen, in Situationen neu bewegen, wo wir eigentlich gar nicht hinwollen, die für uns nicht so richtig in Anführungsstrichen vorgesehen sind. Ich weiß nicht, wie siehst das denn du?
Ziemlich genauso. Also, ich meine, die Generation vor unseren Großeltern, die hatten alle ein Trauma. Es gibt eigentlich keinen Menschen in Deutschland, der kein Trauma gehabt hat. Ja, also das, was die erleben haben müssen oder gesehen haben, die Erzählungen. Und mit diesen Traumata und mit diesen ganzen, wie die Gesellschaft damals halt ausgeschaut hat, mussten die Kinder großziehen, was unsere Großeltern im Endeffekt sind. Wie können wir nur erwarten, dass heute das alles so reibungsfrei und perfekt läuft? Ja. Erst durch die letzten 40, 50 Jahre haben wir im Endeffekt diesen Wohlstand uns, oder wir, unsere Großeltern erarbeiten müssen, dass wir jetzt die Jungen im Endeffekt überhaupt Zeit haben, mal ordentlich zum Hinterfragen, mal das Ganze aufzuarbeiten. Also deswegen, ich bin super dankbar, dass diese Generation eben genau das gemacht haben, dass wir eben heute hier hocken und darüber so einen Podcast aufnehmen, weißt du? Also,
da darf mich echt was interessieren, weil wir waren gerade beim Thema Mut. Du hast natürlich jetzt auch das Thema Krieg angesprochen, gell? Du warst auch in der Ukraine, um zu dokumentieren. Was hast du denn da erlebt? Weil ich stelle mir das unglaublich hart vor. Also gerade wenn du ein Mensch bist, der sehr bewusst ist, sehr achtsam ist, einen liebevollen Umgang pflegt. Also ich habe das ab und zu so mitbeobachtet, natürlich auch, als wir damals, als wir uns dann so das erste Mal Kontakt gehabt haben, natürlich irgendwie informiert. Und ich kann mir das tatsächlich, ich kann mir es nicht vorstellen, das zu machen, weil ich glaube, ich weiß halt nicht, ob ich mit diesem ganzen Leid umgehen kann. Also jetzt, weil du siehst, das ist ja wurscht auf beiden Seiten, das ist ja sehr krass. Wie hast du das erlebt?
Vielschichtig. Also du hast extremste Gefühle, du hast, du bist teilweise nicht mehr so Herr deiner Lage, sag ich jetzt mal. Also ich hab mir das, also ich fange jetzt mal von vorne an. Also man muss immer zuerst klarstellen, ich bin kein ausgebildeter Kriegsreporter oder irgendwo in die Richtung. Mir war das Thema nur immer sehr, sehr wichtig, nämlich Sachen zu verstehen. Also nicht nur, ich weiß, wie es läuft, sondern wenn ich was sagen könnte, dann heißt es, ich meine das und das zu wissen. Und meistens ist mein Wissen nicht von irgendwelchen Büchern oder von irgendwelchen Filmen oder von anderen Menschen, sondern eben nur durch Beobachtungen und durch echte Erfahrungen. Also woher weiß ich denn, auch wenn jetzt die und die Presse das schon so immer macht und so läuft es halt, dass das, was die berichten, was genau passiert denn dort? Keiner von uns weiß es wirklich. Und ich habe mich immer so gesehen, so als ein bisschen als Medium, der Sachen versteht oder versucht zu verstehen und das dann irgendwie, auch wenn es nur am kleinsten Radius ist bei uns, bei den Vorträgen oder irgendwie in Social Media, dann eben zu erzählen und mein Meinungsbild irgendwo zu äußern. Natürlich ist jetzt die Arbeit so im Extremsportbereich, im Abenteuerbereich, im Expeditionsbereich überhaupt nicht klarzustellen oder gleichzustellen, wie jetzt das Thema Krieg. Und ich war gerade mit dem Peter Schlickenrieder und mit der ganzen Konsorte in den Brenta-Dolomiten beim Skitouren gehen, haben einen brutalen 14-Stunden-Tag gehabt, weiß nur bis heute, und dann am Abend sind wir um 8:30 alle beim Abendessen völlig erschöpft, glänzende Augen bis hinten ins Hirn. Du kennst das Gefühl, also einfach absolut glücklich. Und dann öffnen wir Social Media und dann heißt es eben so, ja, Großoffensive, Russland greift die Ukraine auf. Und das war der Moment, wo ich sofort gewusst habe, hey, ich muss darüber. Das ist jetzt so das, that's the thing in dem Jahr oder jetzt allgemein überhaupt, was unser menschliches Verstehen da irgendwo prägen wird. Das habe ich in dem Moment gewusst. Das ist ganz schwer, irgendwie in Worte zu setzen. Ich vergleiche es ja nicht immer so mit Liebe. Mhm. Wenn du Menschen liebst oder eine Sache liebst, dann kannst du es oft nicht sinnvoll argumentieren. Ja, wieso läufst du 40 Kilometer? Warum machst du einen Ironman? Der tut einfach nur scheiße weh. Was ist da der Sinn? Genau, aber es hat einen Sinn. Es hat eine Liebe, es hat die Verbundenheit, die Leidenschaft. Und genau diese Überzeugung hatte ich damals bei Kriegsausbruch sofort, vor allem, weil mein Sohn zu der Zeit 4 Monate alt war. Jetzt muss man irgendwie diese Welten vereinen als Vater, vor allem 4 Monate alter Junge. Wie kann man sowas machen? Und ich habe dann ein Jahr lang vorbereitet, habe mit Netzwerkerweiterungen was initiiert, mit Organisationen und NGOs in Kontakt gekommen, habe dann Kontakt relativ schnell zu so einem Scharfschützen aus Afghanistan Kontakt gekriegt und habe mich dann mit ihm eigentlich sehr speziell vorbereitet, also ganz speziell, was zu erwarten ist, was passieren kann, was ihm passiert ist, was man drüben hört, was man riecht, alle möglichen Faktoren, dass man sich sehr, sehr gut vorstellen kann. Und natürlich so die Klassiker, das Equipment, dass du die schusssichere Weste bekommst, den Helm, alles bestellt, dass du gut aufgestellt bist für alle Fälle und natürlich unglaublich viele Training. Also nicht nur, wie du Löcher zunähen kannst, wie du natürlich Tourniquets und alles verwenden kannst, dass im Falle eines Falles du eben verschiedenste Techniken drauf hast. Und dir vor allem halt sehr, sehr gut vorstellen kannst, was dich da eventuell erwartet. Genau, und dann ist das Thema Ukraine eigentlich wie so ein Teufelskreis für mich gewesen. Also ich möchte in meinem Leben irgendwas Sinnhaftes machen, also bevor ich gar nichts mache oder so und so arbeite, wo ich sage, das erfüllt mich nicht, das hat jetzt einfach keinen Sinn in dem, wie ich es mache. Für was lebe ich dann? Ja. Deswegen war mir so wichtig, ich möchte es wirklich durchziehen und drüben einfach nur die Geschichten mit rübernehmen und das, was mir im Spiegel lesen, in der FAZ lesen, die Welt berichtet, wie auch immer, oder die Zeit, Welt, so rum, berichtet, einfach schauen, wie wird das kommuniziert, also wie schnell, was sind die journalistischen Fragen oder Hintergründe, wie ist es was aufgebaut, ist es voll pro auf eine Seite, ist es neutral, wie wird was kommuniziert und das dann mit eigenen Augen sehen. Und es war dann eben so, als wir rübergefahren sind, das erste Mal, da bist du super nervös. Also einen Tag davor, ich vergleiche es auch oft wie so ein Flug. Also wenn du jetzt mit der Marie irgendwo in Urlaub fliegst und nicht so oft in den Urlaub fliegst zum Beispiel. Weiß ich, machst du Urlaub? Schon ab und an oder?
Ab und zu, ja.
Also
tatsächlich nicht so oft momentan. Aber,
letzte Reise, Geschäftsreise generell. Du bist ja immer irgendwo angespannt, nervös, du freust dich, das ist so, aber also du freust dich, erstmal positive Energie, voll cool, morgen geht's los, alles gepackt, das habe ich jetzt mir verdient so ungefähr, das ist cool, das wird gut, aber gleichzeitig so ein bisschen was, oh ja, Boarding Pass, habe alles dabei, habe nichts vergessen, sind wirklich die Kundenprojekte abgeschlossen, ist der Ofen ausgeschaltet so ungefähr und genau das Grundgefühl hast du natürlich auch bei so einer Reise, bei jeder Expedition, aber wenn es dann irgendwo in die Kälte geht, du bist angespannt, Spitzbergen oder so, das Land der Eisbären, wo wir draußen eine Expedition gemacht haben, war das gleiche. Oh verdammt, wir könnten jeden Tag irgendwo Eisbären begegnen. Nur dass das Thema Krieg halt was ganz was anderes ist, weil es nicht irgendwie planbar, messbar ist, sondern dass da zufällig was passieren kann. Das war mir immer bewusst. Und dann fährst du rüber, hast eben dieses Gefühl und auf dem Weg zur Grenze merkst du plötzlich, hey, jetzt bist du in der Ukraine und hast dann irgendwo dieses erste, hey, es ist gar nicht so schlimm wie gedacht. Ja gut, jetzt fahren wir mal nach Kiew, da ist dann wahrscheinlich ein bisschen heftiger. Dann hast du die ersten Luftalarme, dann hast du die ersten Begegnungen, dann hast du die ersten Gespräche, wo halt der Bruder schon gestorben ist oder da kommt der Krieg näher. Aber das Leben ist eigentlich ganz normal. Also jeder geht seiner Arbeit nach, jeder hat irgendwo ganz gut Routine irgendwo mit dem, was er macht. Und alle sagen, ja, bei uns, da geht's eigentlich ganz gut im Westen. Es ist eher im Osten, also Kharkiv und die Region. Okay, dann bist du wieder gleich gespannt. Morgen geht's los, bist du also grundnervös. Morgen geht's los nach Kharkiv. Das gleiche wie zur Ukraine, das gleiche wie nach Kiew, also nach Kharkiv. Und dann bist du nach Kharkiv und plötzlich sagen die, ja, hier ist eigentlich ganz entspannt. Obwohl du jetzt plötzlich 60 Kilometer östlich, westlich von der Front sitzt. Und alle sagen, nee, bei uns, da geht's schon. Ja, wir haben schon ab und zu Einschläge und so ein bisschen. Aber es ist noch in Ordnung. Krasser wird es dann unten in Kramatorsk oder dann Richtung Ischum oder da, wo es dann wirklich nahe Front geht. Und dann sind wir da runtergefahren, wieder gleiches Gefühl und dann plötzlich geht es halt so immer weiter. Was ich jetzt sagen will, ist, dass du plötzlich dann 5-6 Kilometer vor der Front sitzt und die Soldaten alle tief entspannt sind, weil die es halt seit einem guten Jahr so gewohnt waren, so zum Sitzen und abzuwarten, schon oft halt dann in den Einsatz gehen. Und du meinst, ja, es ist ja eigentlich ganz sicher hier. Also die essen da, die schlafen da, die haben ihre Arbeit und lachen trotzdem, das ist gar nicht so schlimm. Und dein Verstand realisiert nicht, dass da plötzlich oder eigentlich voll die Gefahr ist. Du bist jetzt 5 Kilometer oder 10 Kilometer vor der Front. Und das ist das große Problem. Und viele, die wollen natürlich irgendwo auch diese Sensationsgeilheit, weil wir alle haben, warum kaufen wir jetzt den und den Artikel, weil die und die Überschrift das und das sagt. Ja, weil es einfach halt spannend ist. Oh wow, das möchte ich lesen. Ich möchte dramatische Bilder. Ich möchte irgendwie das. Und das ist, glaube ich, der Teufelskreis, wo viele reinfallen. Die wollen immer so lange, bis was passiert. Und das ist dann der Moment, wo dein ganzes Leben echt drastisch sich ändern wird, weil du plötzlich ein Trauma mit heimnimmst, weil du einen zerfetzten Körper vor dir liegen hast, wo gerade was eingeschlagen ist und sonst wo. Und ich habe immer dieses Bewusstsein gehabt, ich möchte das umsetzen, den Organisationen helfen, also ich habe da zum Beispiel die ganze Fotografien übernommen, die das Dokumentieren der Übergabe der Spenden, dass das und das Geld auch dort und dort ankommt, die Menschen begegnet, kurze Interviews und Statements aufgenommen und das Ganze eben für die NGOs, Non-Governmental Organizations. Ja. Das ist fast mir eingefallen.
Zungenbrecher.
Dass du das eben ordentlich dokumentierst und kommunizieren kannst. Genau, und das haben wir dann eben auch gemacht, oder wir als Team. Und vor allem dann so bei Ischum, ich weiß nicht, ob du den Frontverlauf so ein bisschen kennst, also da, wo, ist eigentlich fast gleich, also da in den kaputten Häusern, es ist das Eindringlichste dann plötzlich eigentlich der Geruch. Also jeder meint ja nur mal so das Visuelle und was man hört, ja, irgendwelche Einschläge oder vor allem das, was man sieht, die zerstörten Häuser, aber sehr viel intensiver ist einfach der Geruch, weil alles komplett verraucht, also russig, kaputt, wie so ein altes Lagerfeuer, die ganze Stadt stinkt da noch und ganz oft geht man dann bei diesen Häusern vorbei und es müffelt so extrem vom Keller hoch, weil teilweise noch irgendwo Tiere drin sind, wo sie ihn rausgeholt haben, Menschen glaube ich jetzt keine, aber irgendwo einfach alles so verwest, so alt, stinkert irgendwo und mit dem muss er dann irgendwo schon klarkommen, vor allem auch die Kinder, wenn du halt dann irgendwo hinfährst und die Kinder irgendwas auf Ukrainisch sagen, und du halt ganz genau hörst, über was die erzählen und es eher so einen Spaß nehmen. Ja, Lichter am Himmel und sonst wo. Und diese Routine, wo du bekommst, also Routine, diese gewisse
Anpassung,
genau, in diesem Moment oder in dieser Situation, haben die Kinder natürlich auch und kennen es ja gar nicht mehr anders. So, ja, das ist ja normal, dass die Raketen drüber fliegen. Und das ist dann das super Emotionale. Vor allem, wenn du halt sagst, du bist da, um ein besseres Verständnis für die Menschheit eigentlich so zu bekommen. Hast einen Burm daheim, der genau im Alter ist, wie jetzt das kleine Kind da vor mir oder der kleine Bruder von dem Kind vor mir sein könnte. Und das Kind ist jetzt schon ganz offensichtlich voll traumatisiert. Und das ist ja dann schon auf Biegen und Brechen schauen, dass einfach keine Kriege entstehen. Und das hat nicht nur im größten Sinn, dass Russland gegen NATO irgendwo in Krieg zieht, sondern dass wir auch daheim oder in Beziehungen zueinander irgendwo keine Kriege entstehen lassen. Das wäre schon wieder philosophisch. Und das war so meine antreibende Kraft. Und der letzte Einsatz, das war so der emotionalste und eigentlich so das verrückteste und auch gleichzeitig krasseste, was ich so jemals gemacht habe. Und ich bin zum einen stolz drüber, dass ich es gemacht habe, aber zum anderen mehr jetzt ja nie wieder machen. Das war die Geschichte Weihnachten im Schützengraben. Mhm. Und ich wollte unbedingt einen Soldaten, der vorne im Schützengraben seine Arbeit macht. Und wir haben dann tatsächlich mit Presseoffiziere, Lieutenants und Dolmetschern, die quasi Soldaten waren, ganz vorne im Schützengraben, circa 2 Kilometer vor der russischen Armee, Aufnahmen machen können. Und wir waren 40 Minuten ganz vorne mit dabei, wo ich dann eben zwei Leute kennenlernen konnte. Und diese Geschichten und diese Gefühle von den Menschen oder von den Männern, die an der Front für ihre Familie kämpfen. Und an Weihnachten, an Heiligabend oder am Morgen vom Heiligabend waren wir da vorne. Und das war emotional so hart zu verarbeiten, dass ich eigentlich bis heute, beziehungsweise bis vor einem halben Jahr ungefähr, sehr, nicht damit zu kämpfen hatte, aber immer, es war jeden Tag präsent. Also einfach dieses absolut nicht sinnvoll, was ist sinnvoll? Diese Art von Leben und auch diese Gedanken und das, was die Menschen hier so wirklich beschäftigt, wo ich sage, das ist eigentlich so völlig, völlig egal. Schau doch lieber, dass die und die Beziehung besser wird, oder schau doch mal lieber so und so, dass das doch sehr viel mehr wert. Also wo liegt der Wert bei uns hier in der Gesellschaft? Und das habe ich eigentlich so herausgefunden oder kristallisiert, wo für mich einfach so ein prägendes Erlebnis war. Und das letzte Jahr war halt schon ganz oft, oder ein Jahr lang nach diesem Einsatz, war ich so alle 2 Wochen, habe ich gesagt, ich muss wieder zurück. Ich muss einfach wieder zurück in die Ukraine. Und auch wenn es dann nur den alten Menschen, den Menschen mit einer Beeinträchtigung irgendwie ist, das Holz hacken, denen helfen, dass die ein bisschen besser haben, dass er durchgehend Stromausfälle und so. Also gar nicht das Fotografische selbst, sondern irgendwo einfach nur
das Menschliche.
Das Menschliche, ja, genau.
Ja. Krass. Was mich nur interessiert, wie hast du das mit deinem Buben kommuniziert? Hast du dir damit auseinandergesetzt, dass du nicht mehr zurückkommen kannst?
Natürlich, ein ganzes Jahr lang. Meine damalige Partnerin und Mutter vom Jonas, meinem Sohn, sie hat mir da extrem geholfen, weil es ist wichtig, zum einen zu wissen, du hast jetzt ja Verantwortung, du bist ja auch Papa, Markus, du weißt ganz genau, was ich meine. Du bist Papa, du schaust, dass einfach nur, also dein Leben ist nicht vorbei, das ist nämlich der Punkt. Aber du hast jetzt eben die Verpflichtung, dass du maximal früh Energie einlegst, dass eben die nächste Generation dein Wissen, deine Erfahrungen, deine Werte komprimiert mitbekommt und dann daraus nochmal eine bessere Perfektion schleifen kann, so ungefähr. Sehe ich es jetzt zumindest. Wie im Buddhismus, die Meister im Shaolin-Tempel, die geben mir dann einfach nur den Jüngeren alles mit, dass eben die, wie schon gesagt, die Erfahrungen und die Werte haben und dann eben nochmal weiter schleifen können. Das habe ich grundlegend auch, deswegen mache ich sowas, was ich mache, dass ich eben noch viel tiefer verstehe, was das Leben euch so bringen kann, dass du morgen plötzlich einen Unfall haben kannst und dann im Rösti hockst und plötzlich bist du genau so ein, Anführungszeichen oben, gell, man sieht es ja wahrscheinlich nicht, so ein Behinderter im Rollstuhl, der halt sein Leben nicht mehr in den Griff kriegt, den man bemitleiden muss, weil die Weißen sie erst dann, am Krebs zum Beispiel, erst dann mit Sachen beschäftigen, wenn sie selber dann unmittelbar irgendwo berührt oder selber betrifft. Diese Ellenbogenmentalität und dieses egoistische Denken, das haben wir alle, das habe ich auch. Deshalb mache ich das natürlich auch mit Thema Krieg, weil ich egoistisch bin und das machen muss. Nein, schmal. nur weil du jetzt Vater bist, heißt ja nicht, dass du jetzt nicht mehr du selbst sein darfst. Also im Kleinsten, ich würde es nicht mehr im Krieg, das ist ein bisschen so ausklammern, sage ich jetzt mal. Ich würde es eher jetzt mal anders argumentieren. Zum Beispiel, guter Spätzl ist ein brutal guter Kletterer und er geht jeden Tag trainieren, jeden 4., 5. Tag klettern, unglaublich viel Zeitaufwand, seine Frau allein daheim mit 2 Kindern. Und ich sage jetzt so von wegen, wie kann es sein, dass du jetzt das alles machen kannst und nichts für die Familie tust, so ungefähr. Und er hat gesagt, naja, das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, weil ich möchte ja, dass meine Frau, die das übrigens auch macht, so ihr her time ist ungefähr, und das Gleiche dann auch an die Kinder weiterzugeben, dass du immer schauen musst, auch wenn das und das, du bist nicht rund, dir geht's nicht gut, wenn du nicht das machst, was du machen möchtest, wofür du lebst. Und ich habe das eben mit meiner damaligen Partnerin genau auskommuniziert, wie wir es am besten machen. Sie hat es sehr unterstützt und hat gesagt, es sind 2-3 Wochen, wo so und so enden könnten. Und natürlich ist immer das Höchste, ich bin ja nicht lebensmüde, also natürlich immer abschätzen, was machen wir, wo sind wir. Wir waren vorhin im Schützengraben, aber da ist seit 3-4 Wochen kein einziger Vorfall passiert. Die Soldaten haben gesagt, die sind ja jeden Tag 10 Stunden vorne, da passiert nichts. Da ist keine Offensive, da ist nichts. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau heute zu diesen 40 Minuten etwas passiert? Und das ist halt diese Einschätzung an Gefahren. Das gleiche am Berg. Guter Kumpel, unglaublich viel in den Bergen unterwegs, alles nicht gesichert, so free solo mäßig. Hat auch Familie und Kinder daheim. Ja, wenn man dieses Denken im Endeffekt bis runterbricht, ja, warum lässt du ein Auto fahren auf der Autobahn mit 200 km/h? Also du brauchst immer dieses Grundvertrauen in Menschen irgendwo. Und das Hobby, da ich schon sagen, ist sehr, sehr hoch in mich selbst, dass ich nicht waghalsige Sachen mache. Aber wenn jetzt ich sage, ich bin drüben in der Ukraine und mache diese Art von Arbeit. Es gibt andere Redakteure, Journalistinnen, die so viel mehr Zeit irgendwo in Krisenländern sind. Die haben auch Familie daheim. Es ist halt, manche sind dafür geboren. Ich bin zum Beispiel mental sehr, sehr fit. Weiß das, dass ich manchmal dieses Emotionale super abschalten kann. Und mir fällt es sehr, sehr einfach, auch da dessen das zu sehen. Und viele fragen immer, was hast du denn so gesehen? Was ist denn diese Sensationsgeilheit, wo wir vorher gehabt haben? Ja, ich habe Sachen gesehen und nein, das ist nicht schön. Und ich war mit Psychotherapeuten, der psychologische, also unglaublich tief und gut ausgeprägt zusammengearbeitet. Das ganze Jahr vor der Ukraine, währenddessen bis heute unglaublich viel tausende Euro ausgeben für psychotherapeutische Maßnahmen. Aber nicht zwingend, weil es braucht im Sinne von, ich könnte nicht mehr anders leben so ungefähr, sondern nur, dass ich immer, ich sage jetzt mal, wie so ein Qualitätscheck, einfach nur zur Kontrolle, dass wirklich alles passt und eben dann kein Qualitätscheck mehr, sondern eher so ein Realitäts Pauke, so von wegen, du schau, jetzt warst zweit, jetzt hast du ein Trauma, jetzt hast du eine Situation, die du nicht einfach verarbeiten kannst, jetzt hast du Albträume, jetzt hast du zwar keine Panikattacken, aber immer schon leicht dahingehend. Und das war dann schon der Moment, wo ich mir eingeflüstert habe, du check, eigentlich war das deine Grenze, jetzt bist du doch irgendwie leicht drüber. War das jetzt die Sensationsgeilheit, wolltest du es unbedingt sehen, war das der Drang, dass du wirklich die Welt irgendwo besser machen wolltest, woran hat es gelegen? Und das ist dann schon irgendwie der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, ich musste mit dem aufhören, weil wenn du weißt, du bist wirklich gut in etwas, vergleich mal wieder mit dem Berg, wenn du weißt, du bist wirklich gut im Bergsteigen, irgendwann kommt halt die Lawine, irgendwann kommt halt irgendwo etwas, wo du nicht...
Ja klar, die Wahrscheinlichkeit ist genau. Wird größer.
Das ist dann eben genau der Punkt, wenn es dann ums Verzichten geht. Mhm. So, du möchtest unglaublich gern, aber das machst du jetzt nicht. Und genau das musst du halt auch abwiegen, so als Vater. Eben, du möchtest unbedingt, aber Ukraine in der Form wird es nie wieder geben. Oder allgemein Krisenland oder Kriegsland in der Intensität wird es nie wieder geben, weil ich eben Vater bin und weil ich sage, ich mag so und so. Das ist dann eben der klare Verzicht.
Ja, ja, aber das ist ja, du hast es vorher gerade angesprochen, Werte und Haltung. Ich meine, das ist ja unglaublich wichtig, seine eigenen Grenzen dann auch zu kennen und die dann auch zu ziehen. Also man bei all dem, was wir im Leben gern umsetzen möchten, hat ja die Intensität vielleicht irgendwo eine Grenze. Und ich glaube, das ist dann genau der Punkt, wenn du dort zuhörst, wenn du das weißt, dann hat es einen Grund und dann kriegst du vielleicht die Bockfotzen vom Leben nicht. Mhm. Wenn es jetzt da auf Zwang neirauscht, weil du meinst, ich muss das jetzt machen wegen dem oder wegen dem oder wegen dem oder sonst irgendwas, dann wird es meistens, glaube ich, gibt es halt Situationen, die dann zart werden, gell?
Absolut. Also jeder spricht eigentlich nur immer vom Grenzen verschieben. Mhm. So, schau immer, dass du noch besser wärst und dieses klassische Motivierende und diese ganzen Vorträge von irgendwelchen Menschen, Was zum einen ja schon berechtigt ist, wo ich sage, genial, finde ich voll
der,
cool.
Einer von unseren Mentoren, der sagt immer die Motivations-Chaka-Chaka-Vorträge.
Genau. Hat ja zum Teil schon was Motivierendes, ist ja auch schön und gut irgendwo. Aber ich finde es sehr viel wichtiger, doch einfach nur seine Grenzen kennen und dann bewusst entscheiden, möchte ich jetzt den Schritt weitergehen oder nicht? Und das dann nicht also für mich hat er oft dann auch der Erfolg damit zu tun, eben nicht die Grenze zu erweitern oder zu verschieben.
Voll.
Auch wenn man es möchte.
Ja.
Also die Einstellung, Grenzen verschieben möchten, wollen.
Ja.
Und die bewusste Einstellung, ich mache es jetzt nicht. Das ist für mich eigentlich der größte Erfolg.
Und ich glaube, da geht es halt dann auch echt. Das kannst du ja auf viele verschiedene Beispiele runterbrechen. Ich meine, bei mir war das zum Beispiel damals mit dem Leistungssport auch der Punkt. Ich gewusst habe ja, okay, ich kann 8 Stunden Schallmauer brechen. Ich kann das. Mhm. Aber ich habe mich bewusst zu einem anderen Leben entschieden, weil ich gewusst habe, erstens kann ich anderen Menschen damit was Gutes tun und zweitens, das taugt mir einfach besser, da bin ich gut drin, da gehe ich auf drin, das erfüllt mich. Das ist jetzt natürlich ein ganz anderes Beispiel im Vergleich jetzt, wenn man da wirklich in den Krieg geht, aber ich glaube, dass das in jeder, auch in kleinen Situationen, wie du es gerade gesagt hast, seine Grenzen zu kennen und dann aktiv zu entscheiden, gehe ich da jetzt drüber, oder ist es das halt? Und damit auch, das zu akzeptieren und anzunehmen und dann nicht damit zu hadern, das glaube ich ist ganz wichtig. Mhm. Was mich noch brutal interessiert, du hast ja auch einen Podcast auf den zweiten Blick. Das ist ja bei dir wirklich ein Thema, gell? Das auf den zweiten Blick, ich finde es total cool.
Genau.
Danke.
Ja,
möchtest du noch ein bisschen was drüber erzählen, was so die Herangehensweise war?
Ich meine, gut, voll gerne. Also man muss jetzt nochmal ein bisschen differenzieren. Also bisher gibt es in Anführungszeichen nur den Podcast Jackpot. Das ist quasi so, wo ich einfach sage, das sind Menschen, die ich einladen möchte, die aus meiner Welt irgendwo kommen, wo ich sage, da stimmt das Mindset. Das stimmt die Anschauung auf die Welt. Die Werte passen, die Haltung passt. Das ist etwas, dem ich eine Plattform oder eine Bühne geben möchte. Und ich sehe es auch ganz bewusst so, mit dem Podcast werde ich nie großer Geld verdienen, sondern immer nur, falls jetzt Werbepartner mit dabei sind, die ja zum Glück da sind, ist es soweit refinanziert, dass man vor allem Werbung schalten kann, dass man eben Reichweite aufbauen kann. Aber ich selbst verdiene mit dem gar nichts. Und das ist immer sehr wichtig auch, weil viele gar nicht jetzt negativ gemeint, viele ja nur immer eben auch berechtigterweise etwas machen, dass es irgendwie wieder auf ihr Konto einspielt. Und diese Überzeugung, die ich auch mit auf den zweiten Blick habe, ich selbst habe nur menschlich was, aber eigentlich ist ja nur menschlich das größte Gut. Also so in deinem Wartezimmer draußen ist, glaube ich, so ein Schild, das größte Geschenk bist du selbst oder so. Ich weiß nicht ganz genau, ob das jetzt stimmt. Und das ist halt ganz wertvoll. Also, dass du selbst verstehst, wer du nicht bist, wofür du lebst, wie man leben sollte oder kann. Und ich nehme diesen zweiten Blickgedanken im Jackpot mit, wo er einfach sagt, das möchte ich einfach umsetzen, um anderen was Gutes zu tun. Der große Gedanke von Auf den zweiten Blick wird schon ein Podcast sein, wo ihr noch Geschäftspartner sucht, die eben damit einsteigen, wo sagen, wir können da wirklich was Großes aufbauen. Ich bin jetzt auch mit Distributionspartnern im Gespräch, wo man dann halt Deutschland groß was Weites aufbauen kann, was Weitreichendes mit einem hohen Impact in die Gesellschaft und da wirklich wie so eine Art Sendung umsetzen kann. Also nicht wirklich ein Podcast, sondern wirklich eine Sendung. Ähnlich wie Markus Lanz, nur halt nicht auf dieses politisch oder nur politische oder nur auf dieses Thema, sondern eher auf dieses Menschliche, auch so die Art der Kommunikation. Ich sehe das immer wieder, dass zum Beispiel jetzt vor allem das ist eigentlich gar nichts, was mit Großgeneration, es gibt ja diese ja, wie sag ich mal, Gerüchte oder Vorurteile, wie auch immer, Markus Lanz gegenüber, ja, der lässt die Leute zu wenig ausreden. Haben wir ein bisschen analysiert, okay, stimmt das? Ja, okay, stimmt ein bisschen, ist was dran. Wie ist denn das, wenn jetzt ein Junge eingeladen ist und wenn jetzt der Markus Söder, Markus Lanz und wir alle heißen, dann daneben sitzen, wie sind diese Gespräche? Wie ist dann da ein Gespräch, wenn jetzt nur Junge am Tisch sitzen? Und da gibt es zum Beispiel den Ole Nimonsen, wo unglaublich reflektiert ist und eine gute Haltung hat. Er ist sehr pazifistisch, hat ein Buch geschrieben, warum ich nie für mein Land kämpfen würde. Und das ist halt sehr, sehr spannend, wie irgendwo dieser unbedingte Wille, ich möchte jetzt meine Meinung sagen und das ist, was zählt. Und das, was ich da vorhabe mit dem Ganzen, ist eher so, genau das so ein bisschen aufzulösen, so, hey, jeder hat eine Meinung, ist doch gut, wenn du deine hast und du musst jetzt nicht zwingend da jetzt überzeugen, dass das nur du, dieses Egoistische, wo wir jetzt wieder, wie wir vorher schon oft gesagt haben, wieder aufgreifen. Und das ist mal so wichtig, dass einfach Menschen viel besser, ich sag mal, oder die Qualität der Kommunikation, dass das eigentlich aufbereitet wird, dass halt nicht, also sag mal so, ich verliere jetzt gerade die Worte, weil ich bei mir im Kopf schwingt noch was ganz Tiefes mit, nämlich Social Media.
Ja.
Also in der Zeit, wo wir jetzt gerade uns befinden, schwingt immer mehr Social Media, Oberflächlichkeit, nur sehen, konsumieren. Ich mache viele Vorträge an Schulen, wo es dann eben oft darum geht, dass du weniger schreibst, dass du die Zusammenhänge in Sätzen immer verstehst, was ist eigentlich, was liest du und was liest du, ja? Also nicht nur Worte, die hintereinander sind, sondern auch das verstehen und dann verarbeiten können. Und da fehlt es halt an vielen Punkten immer mehr und gleichzeitig gibt es immer mehr Studenten und immer höhere wissenschaftliche Ansätze. Und bei den Generationen zum Beispiel, das sind jetzt 4, 5 Punkte, wo ich es gerade aufzähle, wo ich dann auf den Punkt bringe. Generationen ist ja oft so, dass die 60, 70, 80-Jährigen immer so in ihrer Generation sie unterhalten, die 30, 40, 50 irgendwo und die ganz Jungen immer. Aber immer weniger durcheinander, sag ich jetzt mal. Also der Ältere kommt mit der Jungen ins Gespräch. Du hast ganz andere Ansätze eben, dass du zwischen den Fronten irgendwo kommunizierst. Und dann haben wir das Ganze auch geschaut und jetzt kommen wir gleich wieder zurück auf die eigentliche Frage. Sowas gibt's gar nicht. Es gibt kaum sowas. Also entweder im ZDF dann meistens irgendwie ältere Menschen muss ich unterhalten, ältere Menschen, Entschuldigung, so ab 55 irgendwo, wo halt da was reden und dann laden sie vielleicht einmal einen Jüngeren ein oder vielleicht mal eine, wo 40 ist oder 30 ist. Und der wird dann kleingebuttert. Und das Gleiche im Social-Media-Bereich, das sind dann nur die Jungen. Und du hast eigentlich fast keine Formate oder ich kenne zumindest keine, wo halt irgendwie so dieser, wie sagt man, generationsübergreifende Kommunikations- oder der Dialog irgendwo passiert. Und das ist mal wichtig, sowas nachhaltig aufzubauen mit dem Format, der dann eben auch groß genug und hochwertig genug passiert oder funktioniert, wo dann eben auch die Charaktere eingeladen werden von der 18-jährigen Schülerin bis zum 70-jährigen, was ist hier, Unternehmer, mhm. so ungefähr.
Ich finde es total spannend, was du vorher gesagt hast, weil ich glaube, was wir brutal verloren haben, ist eine Akzeptanz und dass jeder seine eigene Meinung haben kann und dass man die auch akzeptiert, dass man sich einmal vielleicht hineinversetzt in einen Menschen und sie fragt, hey, den zweiten Blick sagt, warum steht denn der da eigentlich, wo er steht? Mhm. Weil oft ist es ja relativ leicht erklärbar, wenn ich mich mal mit einem Menschen auseinandersetze. Also jetzt fällt mir gerade das Wort, die Diskussionskultur in Deutschland, die ist ja sehr aggressiv und sehr von Fronten geprägt, wie du vorher das Wort gerade genutzt hast. Es prallt ja immer das eine auf das andere. Und es gibt ja nur das oder nur das. Es ist ja nur noch schwarz und weiß. Aber genau. So funktioniert ja die Welt nicht.
Und ähnlich wie, dass du im kleinsten Kreis siehst, also eine Nichte von mir, die wird gerade so ein bisschen ausgeschlossen in der Schule, weil sie, ich weiß nicht, sie ist jetzt nicht hochbegabt, aber schon brutal weit, also jetzt glaube mit 7 oder so, weiß sie, warum der Tag der Deutschen Einheit, warum der eigentlich existiert. Und keiner kann mir mitreden. Und jetzt ist es so, dass die in der Schule irgendwo Angst haben, weil sie immer verlieren, immer weniger gut sind wie sie und jetzt wird sie ausgegrenzt, weil sie halt zu gut ist für die Klasse so ungefähr. Und das ist halt auch wieder so dieses, es fängt da an, geht dann weiter ins mittlere Alter bis ganz hoch, wenn es dann Markus Lanz so herrscht, Markus Söder und Markus Lanz verbrüdern sich dann irgendwo, weil beide die gleichen Werte irgendwo haben, plus eine Thema, das ist nicht nachgewiesen, sondern einfach mal nur, dass man versteht, was ich meine, verbrüdern sich für ein Thema und schießen dann fast schon gemeinsam gegen jemand anderen, Jüngeren, und der Junge hat dann die Argumente Und oft hört man dann einfach nur, ja, also ich habe die und die Erfahrung und dann ist es so. Was dann von der älteren Generation kommt und einfach wie so als Qualitätssiegel abgetan wird, so ungefähr.
Aber ist das grundsätzlich, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben halt auch das Thema, du hast eigentlich Talkshows, die, weiß ich nicht, dreiviertel Stunde, Stunde gehen, dann hast du 6, 7, 8 Gäste und keiner hat die Zeit wirklich, oder du hast ja eigentlich gar nicht die Zeit, objektiv über ein Thema zu diskutieren oder sprechen. So, das heißt, jeder hat quasi kurz irgendwie Zeit, sein Statement zu, und also es ist ja sehr, sehr politisch dann auch motiviert. Ich glaube, grundsätzlich darf sich das wieder ändern und das hat, sicher gebe ich da vollkommen recht, auch das Thema Aufmerksamkeitsspanne des Zuhörers. Wenn sie dir halt eine Dreiviertelstunde irgendwie anschauen möchte, wie sie die gegenseitig watschen geben, dann ist das zwar unterhaltsam, aber am Ende gehst du nur raus, hast überhaupt keine Klarheit, denkst du nur, was machen die da eigentlich alle? Aber wirklich an ein Thema rankommen, bist du ja oft gar nicht.
Absolut. Also zwei Themen, was bei mir da so mitschwingt. Zum ersten, das ist ja alles Unterhaltungsmedium. Also das ist ja nur reine Unterhaltung. Früher war es Mario Barth oder ich weiß nicht ganz genau. Ich selber habe auch keinen Fernseher. Ich habe noch nie wirklich Markus Lanz konsumiert. Ich habe noch nie Mario Barth, Thomas Gottschalk, wie sie alle heißen, habe noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was im Fernsehen so läuft.
Ja, nicht.
Genau. Das gleiche aber auch im Social-Media-Bereich. Ja. Weiß ich nicht ganz genau. Ich höre manchmal einen David Precht mit Markus Lanz, bis dann philosophisch irgendwo sich begegnen im Podcast oder in irgendwelchen Formaten. Aber klar, wir alle zahlen, dass sowas wie Markus Lanz, was er sehr berechtigt ist und ich finde er wahnsinnig gut, also Markus kennt es nicht persönlich, aber seine Eltern, und es ist ja wahnsinnig stark, wie er das macht, seine ganze journalistische Tätigkeit, er hat auch die gleichen Werte so wie ich oder andersrum, er möchte da und da hinfahren und wirklich mal die Menschen begegnen, wirklich erfahren, warum, wieso, weshalb. Also zusammengefasst, was ich da jetzt damit sagen mag, ist, dass du, wenn du junge Menschen, wie sie jetzt zur Zeit kommunizieren, wie ich gesehen habe oder beobachte, dass sie halt ganz, ganz oft sie aussprechen lassen, einen Respekt gegenüber haben und einmal versuchen, den anderen zu verstehen oder den Standpunkt irgendwie ja einzunehmen. Und bei den älteren, sage ich mal, Plattformen, sage ich mal, also Fernsehen und was da so läuft, empfinde ich oder mir als Repräsentant, sage ich jetzt mal, als für die Jungen gesprochen, dass es nicht mehr so passiert. Also das finde ich super spannend. Ich weiß nicht mal ganz genau, ob das jetzt irgendwie Tagesschau 24 war, wo dann auch diesen Stream da irgendwie haben, wo dann irgendwie 5, 6 junge Leute sie begegnet haben, 18 bis 30 oder so, also 18 bis 25, einer war 30, 32 oder so. Und es war Wahnsinn. Es war so ein großartiger Dialog, total nachvollziehbare Sätze mit ordentlichem Sachverhalt und ich sage jetzt schon journalistisch fundamentierten Aussagen, wo ich jetzt auch sage, aha, schau her, der kann sogar noch sagen, wo er das gehört hat und woher diese Studie und diese Zahlen kommen, was ja ganz oft die Politiker in der Runde von Markus Lanz überhaupt nicht machen. Die sagen halt, ja, so ist es und so war es ungefähr.
Ja. Glaubt es mal.
Punkt. Und deswegen jetzt nochmal ganz zurückzukommen, nochmal mit auf den zweiten Blick, das ist ja so das Grundgerüst, wo ich sage, dass das mehr die unbedingt eben nach außen bringen und nicht nur jemanden, weil er jetzt eine olympische Medaille hat, eine Bühne geben, sondern halt eben auch jemand, der gar keinen großen Titel hat, was in der Gesellschaft ja immer braucht wird zur Anerkennung irgendwo, sondern einfach nur das Leben als Erfahrung gemacht hat oder durchgespielt hat und jetzt eben diese Worte über meine Plattform teilen darf oder teilen soll. Das ist auch nicht dürfen, ist auch wieder so ein großes Wort, so ich erlaube es dir, bei mir zu sprechen, also ich jetzt, also sollen, also ich möchte einfach nur diese Worte von diesemjenigen weiter in die Öffentlichkeit bringen.
Stark.
Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, gell?
Das macht nichts. Aber für das ist der Podcast da. Ja. Na super, also vielen Dank jetzt für deine Sichtweise. Hast du noch Lust auf drei Fragen?
Ja, sehr gerne.
Was würdest du gern mehr im Leben haben?
Was ich mehr gerne im Leben haben wollen würde.
Ja.
Ich glaube gar nichts tatsächlich. Also so wie mein Leben jetzt gerade läuft, läuft sehr, sehr gut. Ich habe wahnsinnig viel Zeit bei meinem Sohn, so 2 bis 5 Tage in der Woche. Das gleiche in der Arbeit, 2 bis 5 Tage im Büro, 2 bis 5 Tage draußen irgendwo auf Produktion, 2 bis 5 Tage Sport, alles in einer Woche. Mein Erfolgsrezept ist einfach wenig schlafen. Also deswegen runterbrochen, vielleicht, wenn es was wäre, vielleicht ein bisschen mehr schlafen, ein bisschen mehr Erholung, ein bisschen mehr so nichts machen. Das wäre vielleicht manchmal angebracht, wo ich sage, das dürfte ich mir mal gönnen, aber ich vermisse es auch nicht. Also ich liebe es manchmal um 5 aufzustehen und einfach mal einen Halbmarathon so zum Laufen, wo ich sage, eigentlich möchte ich eher schlafen, mal nichts machen, aber ich weiß, was das für eine Energie gibt. Also bin ich so motiviert, dann machst du es jetzt. Genau, deswegen, ich glaube, nee, bin sehr, sehr zufrieden, so wie es läuft.
Kann man dir nur beglückwünschen, oder?
Ja, glaube ich schon. Also,
aber das ist doch das größte Ziel im Leben, oder?
Ja, also Ziele sind natürlich immer so Definitionssache. Nur weil ich jetzt diese Ziele habe, hat vielleicht wer anders andere Ziele. Aber es ist zumindest ein gutes Ziel, was für viele Menschen irgendwo ein hohes Ziel sein könnte.
Zumindest sorgt es für viel innere Zufriedenheit, glaube ich.
Mhm. Ich glaube, ja.
Wie darfst du den anderen Menschen gerne in Erinnerung bleiben?
Nicht negativ. Also ich glaube einfach positiv. Nur nicht negativ. Also ob jetzt bei dem jungen Kerl irgendwie als Inspiration zum Sport, bei dem anderen zum Reisen, bei jemandem, für den ich mal viel Holz gearbeitet habe, als jemand, der dafür gesorgt hat, dass ich vielleicht als Gutmensch, also es gibt ganz verschiedene Menschen, die verschiedene Sachen an mir empfinden. Und mir persönlich ist es eigentlich ziemlich egal, wer was an mir empfindet, solange es nicht negativ ist. Mhm. Also wenn jemand sagt, boah, ein arroganter Kerl, dann möchte ich einfach nur hingehen und sagen, hey, sorry, wieso bin ich denn arrogant? Also wieso? Nicht im Sinne von, ja, du Gescheithafer, was redest du jetzt? Sondern das bereinigen und bereinigen wollen. Und deswegen hoffe ich einfach nur, dass wenn ich mal unter der Erde liege und da so ein Grabstein drin ist, dass nirgendwo ein Graffiti dann draufgespült wird, so also von wegen, ja, Faschist, nein, irgendwas Negatives, also Faschist, wäre ich mal, aber irgendwas Negatives, das ist so meine größte Hoffnung.
Was ist für dich ein erfülltes Leben?
Boah, das sind jetzt mal Fragen hier. Ein erfülltes Leben. Ich glaube, so zu leben, dass du behaupten kannst, dass du viel gearbeitet hast für ein besseres Leben und dem voll bewusst bist. So von wegen, also wenn ich jetzt mit 60 rückblicke auf mein Leben, okay, 60, mit 90, 80, ich möchte lang leben, rückblickt auf dein Leben, dass du definitiv weißt, oder nicht weißt, sondern so ein Gefühl hast, ich würde alles nochmal genauso machen. Mhm. Also bisher ist, muss mal kurz überlegen, aber ich glaube, die Frage habe ich schon lange nicht mehr gestellt, aber bis vor 2 Jahren auf jeden Fall. Ich glaube, bisher ist alles in meinem Leben genauso gewesen, dass ich gesagt, oder dass ich jetzt sage, ich würde nichts irgendwie verändern wollen. Mhm. Es ist alles richtig, so wie es war. Es sind richtige Entscheidungen. Es war alles für ein besseres Leben, für alles Entscheidungen, dass anderen Menschen besser geht oder dass man das und das irgendwo umsetzen für diesen Zweck oder für diesen Sinn. Und ich glaube, das ist für mich persönlich gesprochen so die größte Erfüllung, dass du sagen kannst, du hast alles probiert, alles gemacht, aber nur wenn du jetzt, keine Ahnung, viele haben ja so das Ziel, ja, ich möchte unbedingt mal einen Porsche oder einen Bentley fahren. Ich sage, ja, möchte ich auch, aber ich möchte nicht zwingend besitzen. Also ich möchte die Erfahrung machen. Jetzt habe ich die Erfahrung und jetzt kann ich es wieder abgeben. Und ich glaube, das ist so meine persönliche Erfüllung, wo ich sage, ganz viele Sachen gemacht haben und darüber berichten können und das dann einfach friedlich still hingehen, so ganz glücklich sein.
Super.
Genau.
Schön. Cool. Jack, du, ich danke dir von Herzen, dass du heute da warst.
Vielen Dank dir für die Einladung.
Ja, total gern. Mir hat's einen Haufen Freude gemacht.
Sei mir.
Und danke, dass du wirklich so tiefe Einblicke ergeben hast. Du hast so viel in deinem Leben erlebt, du hast so viel gesehen, du bist so viel rumgekommen. Und das, obwohl du noch so jung bist. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf alles, was auch von deiner Seite die nächsten Jahre noch so kommt, weil das macht Spaß zu beobachten.
Ja, vielen Dank dafür. Ich hoffe natürlich, dass auch das, was kommt, dann auch in Erinnerung bleibt.
Also bin wieder. Ich mir sicher.
Genau.
Check, danke dir.
Vielen Dank, Markus.
Verstoffwechselt. Der M2H-Podcast.
Mit Marie und Markus Hörmann.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du sie teilst, weiterleitest, kommentierst und uns eine Bewertung dalässt. Ob auf Spotify, Apple oder wo auch immer du uns hörst. Jeder Klick, jedes Herzchen, jede Weiterleitung hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und genau darum geht's ja. Stoffwechsel, Energie, Begeisterung. Wenn du jetzt jemanden im Kopf hast, dem diese Folge guttun würde, schick sie ihm direkt weiter.